Und wir haben einfach festgestellt, dass in den jungen Familien viel weniger musiziert wird als noch in einem Zeitraum 10, 20 Jahre zurück. Und damit fehlen uns in vielen Bereichen letztendlich die Befürworter oder die Fürsprecher in den Familien, ein Musikinstrument zu erlernen.
Sehr intensiv vor allem auch immer mitbekommen habe, ist, dass es so eine Abwehrhaltung bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen gibt gegen eine bestimmte Art von Musik. Und das hat mit den Institutionen zu tun, die diese Musik vertreten.
Die allseitige Verfügbarkeit von Musik über Kanäle wie YouTube und so weiter, halt einfach auch dieses Bedürfnis des Selbermachens mehr und mehr in den Hintergrund geht, weil eh schon alles da ist.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Als erstes möchte ich mich bei euch bedanken für den riesigen Support, den ihr mir in den letzten Wochen bei der Abstimmung zum Deutschen Podcastpreis bereitet habt. So viele haben das Video von meiner Frau geteilt und so viele haben auch den Aufruf geteilt, für mich abzustimmen. Wie es letztendlich ausgeht, das weiß ich natürlich noch nicht, aber ich bin überwältigt für den Support, den ihr mir geschenkt habt. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, dann wäre es jetzt an der Zeit, noch auf den Abonnieren-Button zu klicken, damit der Podcast mehr Reichweite bekommt und ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand seid, wann eine neue Folge kommt. Jetzt schnell bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, je nachdem, wo ihr den Podcast hört, reingehen, auf Abonnieren klicken und dann habt ihr mir einen riesigen Gefallen getan. Die heutige Folge wird wie immer unterstützt von Büffi Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten bzw. von B&S. Die haben eine neue Trompetenserie, ihr wisst es wahrscheinlich, die Personality-Serie. Die ist mit drei namhaften Trompetern entwickelt worden, nämlich Benny Brown, Martin Hutter und Thomas Inderker. Drei unterschiedliche Trompeter, drei unterschiedliche Spielertypen und so unterschiedlich sind auch die Trompeten. Ich durfte sie unlängst ausprobieren und mein Favorit ist die Benny Brown. Die Kombination dieser Trompete entspricht meinem Spielertypus und natürlich auch meinem Spielfeld, nämlich von symphonischer Blasmusik über traditionelle Blasmusik bis hin zur Soulband und Unterhaltungsmusik kann ich jegliche Klangfarbe mit dieser Trompete gut bedienen und kann mich dementsprechend in die Band oder das Orchester einfügen. Welcher Spielertypus ihr seid, das müsst ihr natürlich selber rausfinden, am besten bei eurem Instrumentenhändler des Vertrauens. Die heutige Folge sollte eigentlich live auf der Akustika stattfinden. Durch organisatorische Probleme hat das leider so nicht stattfinden können. Dennoch waren wir uns schnell einig, dass wir das Thema auf jeden Fall bearbeiten wollen und haben uns jetzt einfach digital getroffen. Ich habe mich mit drei Menschen aus Verbandswesen, Musikhochschule und Berufsfachschule getroffen, um darüber zu sprechen, wie sehen neue Kooperationen aus? Ist die Lage im Moment wirklich so schlimm? Man hört ja immer wieder, dass es weniger Anmeldezahlen gibt. Es gibt viele freie Dirigentenstellen. Wie ist die Lage? Was wollen die drei Institutionen dagegen tun? Und welche Maßnahmen könnte es geben? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge vom Blasmusik-Podcast. Die Zeiten sind schwieriger geworden, auch in der Blasmusik. Sinkende Anmeldezahlen und freie Dirigentenstellen könnten einem vielleicht Sorgen machen. Deshalb haben sich jetzt drei Institutionen zusammengesetzt und neue Kooperationen angestrebt. Ich darf heute begrüßen den Geschäftsführer des Nordbayerischen Musikbundes, Andreas Kleinhens.
Hallo in die Runde.
Den Leiter der Berufsfachschule Bad Königshofen, Elmar Koch.
Hallo.
und zu guter Letzt den Präsidenten der Hochschule für Musik in Nürnberg, Professor Rainer Kurzjahn.
Hallo.
Herzlich willkommen. So, bevor wir uns jetzt mitten in das Thema stürzen, gibt es immer eine Standardfrage, die ich immer stelle bei solchen Gesprächen, nämlich welches Musikstück meine Gäste als letztes bewusst angehört haben vor diesem Interview. So, betroffene Gesichter.
Nee, ich weiß es schon noch. Ich muss nur überlegen, wie der Name hieß. Ich habe einen Film gehört und habe mir da einen Film gesehen, den Tränenmacher, und habe dann heute früh die Musik angehört. Das ist ein italienischer Film, der auf Netflix ausgestrahlt wird. Und da heißt, glaube ich, das Titelstück Instrumental, Klavier und Streicher, tatsächlich auch der Tränenmacher. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es auf Englisch oder auf Italienisch in der Stückbezeichnung steht, von einem Filmmusikkomponisten Andrea Farri. Mhm. Farri, glaube ich.
Okay.
Farri.
Ja. Okay.
Okay, bei mir waren es tatsächlich von Alfred Reed, die armenischen Tänze. Wir spielen das Stück auch irgendwann demnächst wieder. Und Alfred Reed ist einfach die Koryphäe und macht immer Spaß, eben bei seiner Musik zuzuhören.
Elmar?
Ja, bei mir war es tatsächlich auch Filmmusik, und zwar ganz zufällig jetzt. Das liegt daran, dass ich gerade ein Programm zusammenstelle mit Filmmusik, und ich habe gehört, das Hauptthema von The Lion in Winter. Sehr cooles Stück, kennt man gar nicht so sehr. Der Film ist auch gar nicht so bekannt, aber tolle Musik. Eine der wenigen Stücke aus der Filmmusik, die mit Chor sind, und deswegen besonders interessant.
Okay, und der Film heißt auch
The Lion in Winter, genau.
Okay, dann google ich das Schwert da mal. So als Filmnerd sollte man vielleicht den Film auch kennen. Okay. Ihr drei, wir wollten ja eigentlich auf der Messe in Nürnberg, auf der Akustika, sprechen, und vor allen Dingen deshalb, weil die Akustika dieses Jahr Musikerberufe und die Vorstellung von Musikerberufen in den Mittelpunkt gestellt hat. Wie habt ihr jetzt rückblickend erstmal die Messe erlebt, Andreas?
Wir waren ja schon das zweite Mal im Kompetenzteam dabei und konnten auch die Messe ein Stück weit gestalten. Sie ist letztendlich ein positives Signal, was da ausgeht, letztendlich für unsere Musiker, für unsere Orchester. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir vielleicht auch wieder einen anderen Schwerpunkt setzen können. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja.
Rainer, wie war deine Wahrnehmung?
Sehr gut. Wir sind ja auch zum zweiten Mal dabei gewesen. Und haben in diesem Jahr uns mit einigen Veranstaltungen auch beteiligt. Vorrangig zunächst mal mit Tasteninstrumenten dieses Jahr, weil da auch der Europiano-Kongress stattgefunden hat, was jetzt für unsere Studierenden insofern eine großartige Sache war, dass bei einer Performance die 10 besten Flügel wahrscheinlich der Welt nebeneinander standen und wir dann da auch ein Konzert choreografieren konnten direkt. Also wir haben da Bolero arrangiert für 10 Flügel plus eine Celesta und haben dann auch Bilder einer Ausstellung als Wanderkonzert von Flügel zu Flügel durchgeführt am Freitagabend und auch ansonsten dann Samstag, Sonntag Veranstaltungen begleitet. Auch unsere Big Band war dabei und insofern war das eine gute Gelegenheit, einerseits für unsere Studierenden zu zeigen, was wir musikalisch letztendlich gerade auch up-to-date zu präsentieren haben. Und andererseits finde ich es für die Studierenden halt eine großartige Gelegenheit, andere Konzerte, auch eben die verschiedensten Blasorchester hören zu können und auch zu sehen, wie es letztendlich dann in der freien Musikwelt ausschaut, im Laienbereich, im Profibereich, einer guten Mischung und dann aber vor allem natürlich auch in Kontakt mit den Herstellern zu kommen. Und da ist es für unsere Studierenden wirklich eine großartige Gelegenheit, vor Ort dann in allen Instrumentalbereichen großartige Hersteller auch direkt mit Beratungsangebot treffen zu können.
Mhm. Ja, für uns als Berufsfachschule für Musik hier jetzt in Bad Königshofen war es das erste Mal, dass wir auf der Messe dabei waren. War eine sehr tolle Erfahrung. Wir haben sehr viele gute Kontakte hergestellt. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Das Tolle an so einer Messe ist, dass da gerade jetzt für uns, die im Bildungsbereich tätig sind, wir auf die Multiplikatoren treffen. Also nicht einfach nur auf Kunden oder Musikinteressierte, sondern da laufen die Lehrer rum, da laufen Menschen rum, die auch mit anderen Leuten in Kontakt sind. Und insofern sind solche Kontakte, die man da auf so einer Messe macht, unglaublich wertvoll für uns.
Ich habe ja in der Begrüßung schon gesagt, dass die Zeiten ein bisschen schwieriger geworden sind. Dirigenten werden gesucht, Anmeldezahlen gehen zurück. Könnt ihr uns so von jeder Institution, die ihr begleitet, so ein bisschen den Ist-Stand mal sagen, inwieweit hat das abgenommen? Also wie relevant ist das? Oder wie schlimm ist das vielleicht sogar schon?
Also von unserer Seite her, ich glaube, die Corona-Krise, die haben wir überwunden. Wir haben sehr, sehr gute Anmeldezahlen. Bei uns ist jetzt auch gerade wieder der Bewerbungszeitraum vorbei. Jetzt werden die Anmeldungen geprüft. Wir haben hier wirklich eine sehr hohe Nachfrage in allen Instrumentalbereichen. Was wir uns aber selbst als Musikhochschule vorgenommen haben und was ich auch tatsächlich in Abstimmung mit dem Ministerium jetzt auch nochmal mit zusätzlichen Mitteln auf den Weg bringen möchte für alle Musikhochschulen in Bayern, ist, dass wir eine Ausbaunotwendigkeit sehen in den pädagogischen Studiengängen. Also dass wir künstlerisch-pädagogische Studiengangsangebot, die Studierendenzahlen an der Stelle anheben. Das geht letztendlich immer ganz gut auch in der Flexibilität der Klassen, weil wir viele Hauptfachunterrichte bei künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Studiengängen bei den gleichen Dozentinnen und Dozenten anlegen können und haben da aber, glaube ich, wirklich den großen Auftrag, einfach für Nachwuchs im künstlerisch-pädagogischen Bereich zu sorgen, für Musikschulen, aber auch eben für diverse Orchester, die dann leitende Leiterinnen und Leiter suchen. Und da sind wir, glaube ich, von Seiten der HFM Nürnberg auf einem ganz guten Weg. Wir sehen uns da auch in der Verantwortung, die anderen Hochschulen hier mitzunehmen. Wir haben ja auch schon seit vielen Jahren eine musikpädagogische Regionalkonferenz mit den Musikschulen, haben jetzt dankenswerterweise auf Initiative vom Nordbayerischen Musikbund eben auch hier erste Kontakte geknüpft, dass wir da gemeinsam auf Veranstaltungen hinweisen, uns gegenseitig immer wieder informieren über Projekte, Aktivitäten, um so diese Hürden, die es vielleicht früher mal gab und die wir heute auf keinen Fall mehr haben dürfen, so einen Inselstatus als Musikhochschule zu leben, dass wir die endgültig abbauen und uns als eine Institution mit einer gesellschaftlichen Aufgabe zu sehen, in die Breitenwirkung hinein, natürlich weiterhin auch hervorragende Lehre und hervorragende Absolventinnen und Absolventen herausbringen, aber eben für die Breite der Musikberufe.
Wie sieht das an der Berufsfachschule aus?
Ja, bei uns ist es eigentlich ähnlich. Also die Anmeldezahlen sind stabil. Tatsächlich haben wir dieses Jahr sogar 1-2 Leute mehr gehabt als im letzten Jahr, die wir auch aufnehmen konnten. Ich mache mir aber nicht so viel Illusionen. Ehrlich gesagt, ich warte auf den Knick noch. Okay. Denn wir werden sehen, dass jetzt gerade diejenigen, die in der Corona-Zeit so 14, 15 Jahre alt waren, dass man die doch in großer Zahl verloren hat. Die kommen jetzt noch nicht an in den Jahrgängen, aber das wird in der nächsten Zeit so sein. Und das ist auch die Rückmeldung, die die Musikschulen geben. Wir stellen schon jetzt fest, dass es so einen kleinen Shift gegeben hat in den Instrumentalfächern. Also alle Fächer, die während der Pandemie beschränkt unterrichtet werden konnten oder gar nicht unterrichtet werden konnten, das ist zum Beispiel Gesang oder gerade die Blasinstrumente, die sind zurückgegangen und das hat sich ein bisschen verlagert in die anderen Fächer. Also wir sehen bei uns jetzt tatsächlich eine Zunahme bei den Streichern und bei den Pianisten.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob das verallgemeinerbar ist, aber das ist bei uns jedenfalls ein anhaltender Trend.
Nachdem ich die Frage schon eigentlich ein bisschen erwartet habe, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ein paar Altersschichten. Wenn man einen Vergleich mal zieht, 2012 zu 2023, die Altersschicht der 10- bis 13-Jährigen, dann haben wir hier einen Rückgang von 25%. Und bei den 14- bis 20-Jährigen, das sind natürlich jetzt auch die schon angesprochenen Corona-Jahrgänge dabei, ist es ein Rückgang von 35%. Also hier sind schon massive Rückgänge da. Die schlagen natürlich noch nicht in den Berufsschulen und in den Hochschulen auf. Also hier wird es sicherlich auch zu, sagen wir mal, einer geringeren Teilnehmerzahl kommen, zumindest was den Bereich der Bläser anbelangt. Wobei man sagen muss, insgesamt sind unsere Mitgliederzahlen schon stabil. Das heißt aber natürlich, unser Klientel oder unsere Blasmusikszene wird älter. Ist im Moment noch überhaupt nicht, sagen wir mal, so relevant, dass wir nicht mehr spielfähig wären. Das funktioniert alles auch noch wirklich wunderbar, auch in die nächsten Jahre. Und wir versuchen ja als Verband hier auch insbesondere die Nachwuchswerbung in den Musikvereinen zu forcieren. Aktuell läuft unsere Kampagne Blasmusik Stories 2.0, wo wir tatsächlich für das Musizieren in unseren Vereinen werben, speziell mit Kindern und Jugendlichen. Dass das so langsam Früchte trägt, kann man an der letzten Zahl noch festmachen, dass wir es geschafft haben, tatsächlich den Bereich der 7- bis 9-Jährigen in den letzten Jahren, also gegenüber dem Basisjahr 2012, um 10% anzuheben. Also da passiert wieder was. Man muss halt dranbleiben und muss letztendlich schauen, dass die Strukturen passen, dass die Qualität passt, dass auch genügend Ausbilder vorhanden sind, qualifizierte Ausbilder in den Vereinen, qualifizierte Dirigenten, die quasi diesen Trend oder sagen wir mal, die letztendlich uns als Verband, als Musikvereine unterstützen und letztendlich uns auch dann damit in die Zukunft bringen.
Ihr habt schon einen möglichen Grund oder sicherlich einen Grund gesagt, nämlich Corona, weil da natürlich die Ausbildung nicht so optimal lief. Welche Gründe seht ihr noch darin, dass es vor allen Dingen bei Blasinstrumenten vielleicht jetzt erstmal Rückgänge gibt?
Also wir haben natürlich auch unser Umfeld mal analysiert. Wie schaut es denn den jungen Familien aus? Wie ist da die Tendenz zu musizieren? Und wir haben einfach festgestellt, dass in den jungen Familien viel weniger musiziert wird als noch in einem Zeitraum 10, 20 Jahre zurück. Und damit fehlen uns in vielen Bereichen letztendlich die Befürworter oder die Fürsprecher in den Familien, ein Musikinstrument zu erlernen. Und das versuchen wir tatsächlich auch im Verband durch andere Maßnahmen, durch andere Herangehensweisen ein Stück weit zu kompensieren. Aber Fakt ist letztendlich, es fehlen die musizierenden Eltern, und das hat maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft der jungen Musikerinnen und Musiker.
Damit verbunden ist es ja vielleicht dann eben auch, wenn von Elternseite weniger Initiative kommt als früher, dann müsste ja umso mehr Initiative in den Schulen eventuell dann entstehen. Und da haben wir jetzt in Bayern auch gerade eine Situation, die weniger als erfreulich ist, in dem Sinn, dass man ja auch zunächst wirklich nicht verstehen kann, was eine Staatsregierung zu so einer Entscheidung bewegt, dass man ausgerechnet bei den kreativen Fächern dann einen Vorschlag macht, da zu reduzieren. Dahingehend beispielsweise, es ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, die PISA-Studie, die ja jetzt da als Vorwand genommen wird, ist ja noch nicht einmal fertig publiziert, denn es gab auch eine PISA-Studie zu den Kreativfächern, da kommen die Ergebnisse erst im Juni. Und da fände ich es jetzt schon interessant, in einer Gesellschaft, wo immer wieder betont wird, dass man neue Ideen braucht, dass man eine innovative Gesellschaft braucht, dass dann ausgerechnet in den Fächern, wo diese Neugier bzw. der Umgang mit kreativen Ausdrucksmitteln reduziert, eingeschränkt oder zusammengelegt werden soll, dann ist das natürlich jetzt ein völlig falsches Signal und wir kommunizieren da auch massiv entgegen, dass wir da auch beim Ministerium versuchen, hier noch einmal ein Umdenken zu erreichen. Aber die Tendenz ist, glaube ich, trotzdem auch jetzt schon immer da gewesen, dass in den Schulen einfach immer wieder mangels Lehrkräften, mangels Zeit und auch aufgrund zu viel oder zu großen, umfangreichen Lehrplänen dann immer auf das, was halt mehr Mühe macht. Und Musikunterricht vorbereiten ist einfach, glaube ich, auch echt eine andere Herausforderung, gerade wenn man jetzt nicht direkt aus der Musik kommt, da dann eben sich dann da so ein bisschen drumherum zu bewegen. Jetzt habe ich Hoffnung, dass das, was unsere Musikschulen im Mittelfranken uns berichten, dass jetzt so in Vorbereitung zum Ganztagsbetrieb jetzt schon sehr viele Gespräche laufen für Kooperationen, dass das dann vielleicht die Sache wieder umkehrt. Aber solange da nicht einfach wirklich von allen Seiten massiv dafür geworben und darum gekämpft wird, dass in der Schule, wo wir die Kinder dann jetzt also in Kürze dann halt einfach noch länger vor Ort haben, dass da dann einfach auch ausgiebig musiziert wird. Sowohl Blasinstrumente, einfach auch, man hatte schon so viele schöne Bläserklassenmodelle, die einfach gut funktioniert haben, dann aber auch der elementare Musikbereich, dass man einfach einen Grundimpuls zum Musizieren gibt und dass ein Bedürfnis entsteht, Musik zu machen. Denn ich glaube, dass da einfach auch aufgrund der Erreichbarkeit in den Medien, sozialen Medien, die allseitige Verfügbarkeit von Musik über Kanäle wie YouTube und so weiter, halt einfach auch dieses Bedürfnis des Selbermachens mehr und mehr in den Hintergrund geht, weil eh schon alles da ist.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss. Es ist einfach Urlaub.
Darf ich ganz kurz mal einhaken, weil du gesagt hast, dass eine Musikstunde mehr Vorbereitung vielleicht braucht. Also ich bin ja selbst Musiklehrer an einem Gymnasium und ich sehe das genauso wie du. Also ich weiß nicht, ob euch ein Urteil der Bayerischen Staatskanzlei von 2017 bekannt ist, weil da ging es mal drum, ob zwar nicht in der Grundschule, aber am Gymnasium Musikunterricht auch wissenschaftlicher Unterricht ist. Und das wurde abgelehnt mit folgender Begründung. Denn die Vorbereitung einer Theoriestunde, in der ein Lehrer unterrichtet und einen Großteil der Schulstunde ausschließlich Erklärungen vorträgt, nimmt mehr Zeit in Anspruch als eine Vorbereitung einer größtenteils praktischen Schulstunde, wo die Schüler ohne weiteres Zutun mit Singen, Musizieren, sich bewegen und Zuhören beschäftigt sind. Also das ist eine völlige quere Sicht darauf, was wir tun.
Also, wenn ich da kurz mal einhaken darf, das ist ein Thema, das wir an den Berufsfachschulen natürlich genau so aufschlagen haben. Also, was ist denn eigentlich Unterricht? Und was braucht es eigentlich, um einen guten Unterricht zu machen? Und ich wundere mich auch immer über solche Aussagen. Das kann nur von Leuten kommen, die das selber nie gesehen haben oder die das selber nie durchdacht oder durchdrungen haben, was da eigentlich passiert. Wenn ich so vorgehe im Musikunterricht, dann geht mir meine Klasse über Tisch und Bänke, wenn ich Glück habe, ja, wenn nicht noch Schlimmeres passiert. Also das ist völlig absurd. Natürlich ist ein künstlerischer Unterricht in der Vorbereitung und vor allem auch in der Nachbereitung wahnsinnig aufwendig. Und auch egal, auf welchem Niveau das jetzt passiert, sei es in der Grundschule oder sei es im Gymnasium, das sind andere Aufgabenstellungen, aber die sind nicht weniger komplex. Und das wundert mich auch, aber das ist tatsächlich eine Meinung und das passt in das Bild, was der Rainer Kotzian gerade angesprochen hat. Also diese Marginalisierung der musischen Bildung, die findet ja schon lange statt. Das ist jetzt nicht etwas Neues, was wir jetzt im Grundschulbereich sehen, denn darauf zielt ja diese PISA-Studie momentan ab, sondern das gibt's ja in den weiterführenden Schulen vor allem schon, wo wir sehen, dass sich Kunst und Musik gegenseitig kannibalisieren. Ne? Also entweder oder muss man dann als Schüler machen oder man hat da vielleicht auch mal ein Jahr ganz auszusetzen. Musik ist kein gleichwertiges Fach, wenn es ums Abitur geht. Also ich kann nicht hergehen und sagen, ja, ein Mathe-Leistungskurs oder wie auch immer ein Schwerpunktfach da nehmen und das steht auf dem gleichen Niveau wie Musik, was es ohne weiteres kann. Wenn ich mir das überlege, was in welcher Breite da unterrichtet werden kann und muss. Aber das wird von der Staatsregierung nicht so gesehen. Also das kann man zwar machen und das ist dann aber mit ein bisschen Instrumentalunterricht, damit man das ein bisschen aufwertet, damit die auch was zu tun haben. Aber das wird auch vom Prinzip her schon gar nicht so gesehen. Und das führt natürlich dazu, dass solche Entscheidungen sehr schnell getroffen werden. Also, dass man sagt, na, wo kann man sparen? Naja, das ist eh nichts Gescheites, das lassen wir mal weg. Na, das bringt nichts. Ich glaube tatsächlich, dass es noch ein anderes Problem ist, gar nicht unbedingt so sehr das Nutzerverhalten oder die Art und Weise, wie Jugendliche mit Musik umgehen, dass sie das also rein konsumtiv machen. Ich erlebe das schon durchaus, dass das Bedürfnis nach kreativen Ausdrucksformen da ist. Dass aber wenig Anleitung da ist, wie man das ausleben kann. Also auch, was es natürlich jetzt in vielen Bereichen schwierig macht, da sich weiterzuentwickeln für junge Menschen. Da denke ich, gibt es einen dringenden Bedarf und ich sehe eben auch, wie Andreas das gerade gesagt hatte, schon den Bedarf eigentlich in der Musikalisierung der Erwachsenen, also der jungen Erwachsenen. Wir sehen in der musikalischen Ausbildung eine Tendenz in den letzten Jahrzehnten, dass man sich vor allem um die Kinder kümmert. Und das ist etwas, was man durchbrechen muss, denke ich. Denn wir haben eine Generation längst verloren. Die sind jetzt Eltern. Und da muss man eigentlich ran, wenn man die Kinder wieder ans Musizieren bringen will. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die mehr erfordert als einfach nur das ein oder andere Konzept, sondern da müssen wir wirklich auf breiter Basis zusammenarbeiten.
Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu und ich will jetzt auch nicht nur die Verantwortung an die Politik abgeben, dass die ihre Hausaufgaben nicht machen. Denn heute hatte ich beispielsweise ein Gespräch mit einem Kollegen an der Hochschule, der jetzt aus dem klassischen Orchesterbereich kommt und der dann auch gemeint hat, ja, warum investieren wir da jetzt so viel in KI-Forschung beziehungsweise auch in populare Musikformen? Wir wären doch als Hochschule im klassischen Bereich einfach für die exzellente MusikerInnen-Ausbildung zuständig. Und da muss man, glaube ich, einfach auch in die Hochschulen hinein und in alle Konzertveranstalter bis hin zur Blasmusik. Ich habe mir auch die Folge, Andi, angehört, wo du über Konzertformate mal anders oder so ähnlich angehört, wo es einfach darum geht, wir an den Hochschulen, wir haben über 350 Veranstaltungen pro Jahr und sind sehr gut besucht. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann sind es 55 Jahre plus Gäste. Und dann kommt lange nichts und dann kommen eben wieder die Kinder, wie es Elmar gesagt hat. Und wir müssen schon auch uns überlegen, wie wir den Transfer in die Gesellschaft schaffen, dass wir dieses Grundbedürfnis nach einer Musikausübung und mal unabhängig vom Instrument einfach dieses Bedürfnis, sich motorisch, feinmotorisch, grobmotorisch, wie auch immer, mit einem Instrument einfach zu so intensiv auseinanderzusetzen, dass dann eben mehr geht als ein erstes intuitives Spiel, wie beispielsweise auf Orff-Instrumenten, sondern dass da wirklich eine Technik entsteht. Das müssen wir insofern auch anreizen, dass coole, interessante, fetzige, abwechslungsreiche, neugierig machende, innovative, experimentelle, dann eben auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal schwerer zugängliche Stücke auch gespielt werden und die in ein Format gepackt werden, die einfach auch eine andere Darstellungsform brauchen. Denn da haben die Jugendlichen letztendlich wieder über die sozialen Kanäle auch ganz andere Erfahrungen, dass man viel mehr auch mit Bild arbeitet, dass man mit eben der interdisziplinären Audio-Video- auch einer guten Moderation kann man schon sehr, sehr viel erreichen, dass man einfach von diesem andächtigen, alleinigen Höreindruck zu einem Konzertevent kommt. Und das meine ich jetzt nicht für alle Konzertveranstaltungen. Also ich will jetzt auch nicht die traditionelle Theatersettings oder Konzertsettings missen, aber dass wir auch was dazwischen brauchen, um Jugendliche, um Kinder, um junge Erwachsene einfach auch wieder mit so viel Neugier auszustatten, dass sie dann eben auch in unsere traditionellen Konzertformate gerne kommen. Denn irgendwann wird es vielleicht dann so sein, dass, also jetzt hart gesagt, unser Publikum ausstirbt und wir dann eben ein Problem haben, dass wir diese Lücken, die jetzt durch welche Gründe auch immer entstanden sind, nicht gefüllt kriegen. Also ich würde jetzt auch, ich komme ja selber aus dem Bereich der elementaren Musikpädagogik, wo ich wirklich die große Überzeugung habe, dass man nie zu alt ist, um ein Musikinstrument zu lernen. Ich selber habe vor 2 Jahren jetzt Kontrabass lernen angefangen, weil ich das immer schon mal wollte und ich zähle jetzt auch nicht mehr zu den Jüngsten. Und genauso ist es eben, man kann gerade in diesem instrumentalen Bereich viel aufholen, wenn man eben ein Interesse mitbringt. man wird vielleicht nicht mehr der virtuoseste Trompeter oder Gitarrist, so wie ich. Also ich bin auch kein virtuoser Trompeter, obwohl ich mit jungen Jahren angefangen habe, aber es ist halt bei mir Trompete immer ein Hobby geblieben und Gitarre wurde halt dann mein Instrument, aber trotzdem kann man wirklich sehr, sehr gute Grundlagen bekommen, damit man dann eben auch in einem Verein oder in einem Orchester dann auch mitspielen kann. Mein Vater hat auch erst mit 45, als ich Trompete begonnen habe, hat er mit Tenoren gleichzeitig angefangen und hat dann wirklich noch 15 Jahre im Orchester, erstes Tenorhorn sogar noch gespielt.
Okay, ich habe dazu gleich was, Frage an euch drei. Wenn du sagst, neue Formate und so und uns fehlen Leute, kommt mir so ein bisschen in den Sinn zwei Namen, nämlich einmal Sir Simon Rattle und einmal Kent Nagano. Wenn ich mir angucke, was Rattle in Berlin gemacht hat, der in die Schulen gegangen ist, vor allen Dingen an Brennpunktschulen und hat die quasi, ich glaube, ihr kennt alle den Film Rhythm Is It, an Bord geholt, oder Kent Nagano in, ich weiß gerade nicht mehr, Montreal, glaube ich. Als er angefangen hat, ist er auch in Vettel gegangen mit seinem Orchester und hat da gespielt, um einfach die Leute zu sich zu holen. Müssten wir solche Sachen vielleicht auch mehr tun? Also vielleicht auch von Verbandsseite einfach mal dahin gehen, wo Blasmusik vielleicht verpönter ist und einfach da mal ein cooles Format aufziehen und sagen, hier sind wir und guckt mal, das geht auch anders.
Also wir haben es vor einem guten Jahr mal probiert im Rahmen vom Elternabend. Also das ging um eine Werbung für eine neue Bläserklasse, so auch noch Corona, das war alles ein bisschen brach. Und wir haben versucht, quasi über die Schule zu werben, dass an der Schule mehr musiziert wird. Und das Interesse bei den Eltern war unglaublich hoch. Wir hatten 35 Anmeldungen von Eltern. Und wir haben uns dann überlegt, was machen wir denn mit den Eltern? Wir können uns hinstellen, können ein bisschen was über Bläserklasse erzählen. Das war uns schon klar, das prallt an denen ab. Und ob wir dann letztendlich genügend Kinder zusammenkriegen, das war also uns nicht klar, dass das funktionieren würde. Und wir sind dann hergegangen, haben dann 35 Instrumente besorgt, Blasinstrumente, und haben mit den Eltern gemeinsam musiziert. Das war ein ganz cooler Abend, weil, was eigentlich wieder erschreckend war, von den 35 Eltern hat kein Elternteil bis dato musiziert. Sie haben kein Blasinstrument gespielt. Und das war letztendlich auch bei uns in der Kommune so ein bisschen der Durchbruch, dass wir wieder die Blasmusik in ein anderes Licht gesetzt haben, Bläserklassen in ein anderes Licht gesetzt haben. Wir haben im Folgejahr ohne größere Werbeaktionen eine noch größere Bläserklasse dann ins Laufen gebracht und die nächste Bläserklasse im nächsten Jahr, Schuljahr, die formiert sich auch schon durch Rückmeldungen von den Eltern, von den Kindern. Und das zeigt einem, man muss neue Formate gehen und man muss dieses Klientel, was man haben möchte, aktiv mit einbinden. Also es reicht nicht aus, irgendwo hinzugehen und schön zu spielen, schön auszuschauen und Werbung dafür zu machen, sondern man muss versuchen, wirklich aktiv einzubinden. Und das war wirklich wirklich ausschlaggebendes Beispiel auch für unsere andere Arbeit, dass wir hier aktiv quasi die Eltern mobilisiert haben, zu musizieren.
Also kann ich auf jeden Fall bestätigen, wir haben auch immer wieder Projekte, die dann sich in bestimmte Stadtbereiche eben auch in Nürnberg aufhalten, wo es vielleicht jetzt eben nicht vorrangig das musikinteressierte oder musizierinteressierte Publikum man vermuten würde. Man wird dann auch immer eines Besseren belehrt, dass es da sehr, sehr viele gibt, die vielleicht einfach auch nur auf eine Chance gewartet haben, dass dann sich mal was eröffnet. So kleine Highlights waren für mich. Einmal waren wir in Gostenhof in einer Schule und haben da ein Projekt zu John Cage gemacht über mehrere Tage. Und da hat sich dann tatsächlich einer von den Schülern, der sich in der Schule auch nicht unbedingt gleich getan hat, herauskristallisiert, dass der eine ganz große Leidenschaft zu Tasteninstrumenten entwickelt hat und der dann, den konnten wir dann an die Musikschule weitervermitteln, hat dann auch eine finanzielle Unterstützung bekommen und lernt meines Wissens nach heute noch. Und ein anderes Projekt, da waren wir dann in Gibitzenhof, da haben wir ein Projekt gemeinsam mit dem Staatstheater Nürnberg gemacht, wo wir dann tatsächlich auf der Bühne über 100 Kinder hatten, ähnlich wie bei Rhythm Is It. Und wo dann das Staatstheater mit seinen ungefähr 1000 Plätzen voll war mit Leuten, die da, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon zum ersten Mal, aber die da tatsächlich keine Stammgäste sind. Ein Problem ist letztendlich immer, dass das für so kleine Institutionen wie uns einen riesengroßen Aufwand bedeutet, dass wir da viel Leidenschaft und Herzblut reinstecken und man dann in der Regel nach der erfolgreichen Aufführung zuerst einmal sagt so, jetzt nächstes Jahr bitte mal wieder mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift und dann denkt man wieder nach, wo was ist. Und eigentlich müsste sowas regelmäßig stattfinden. Und ich glaube mittlerweile, dass das tatsächlich einfach nur im Zusammenschluss mit mehreren Interessensvertretungen einfach auch gehen kann, damit da eine Regelmäßigkeit entsteht, damit eben das, was ich vorher gesagt habe, dieses Bedürfnis auf der einen Seite nicht nur punktuell als Tropfen auf dem heißen Stein einmal kurz aufflackern kann, sondern dass da einfach ein regelmäßiger Input von den verschiedenen, von unseren Seiten kommt und dadurch auch bei den Eltern immer wiederum das, was Andreas und Elmar vorher schon mal gesagt haben, aufblitzt, dass da dieses Interesse kommt, dass die Kinder ein Instrument lernen, denn darum geht es endlich. Denn wenn man mal diesen Schritt geschafft hat, dann gibt es immer noch welche, die hören dann wieder auf, aber das war früher auch schon so. Aber damit jeder einfach mal ausprobiert hat, wie fühlt sich das an, wenn ich ein Instrument meiner Wahl oder vielleicht auch auf Vorschlag einfach mal ausprobiere und in einem Klassenverband oder in einer Kleingruppe oder eben auch im Einzelunterricht in der Musikschule oder in einem Blasmusikverein beginne, wenn mir das Spaß macht, mir beispielsweise, ich habe auch im Blasmusikverein angefangen und hätte ich den nicht gehabt, gleich mit dem ganzen sozialen Gefüge rundherum und auch den regelmäßigen Konzerten, weiß ich nicht, ob ich dieses zweite Instrument beibehalten hätte, weil die Gitarre war für mich auch schon genug, aber die Trompete hat mir da einfach nochmal völlig neue Möglichkeiten eröffnet, die ich mit der Gitarre nie gehabt hätte. Und ich glaube, da gibt es schon einen Haufen Potenzial, nur braucht es eben echt viel, viel Engagement, Zeit und einfach auch gute Abstimmung unter den verschiedenen Interessensvertretungen.
Darf ich kurz was dazu sagen? Ich hätte also ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Wir müssen heute drüber nachdenken, auch in der Folge, was muss ein junger Musiker oder eine junge Musikerin heute können? Und ein ganz wesentlicher Teil ist, glaube ich, wirklich das, was man da macht, irgendwie auch zu vermitteln, man kann sagen, zu verkaufen und Leute dafür zu interessieren. Jetzt nicht nur auf einer rein werblichen, plakativen Art, sondern wirklich zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie hier bin und höre mir eine musikalische Performance an, warum mache ich das? Was gibt mir das? Und das für Leute zu machen, die da das nicht mehr intuitiv erfassen können, weil sie einfach eine gewisse Vorprägung nicht haben. Also das ist quasi der Job, den wir in Zukunft machen müssen. Das versuchen wir hier in unserer Schule langsam aufzubauen, dass das ganz selbstverständliches Ding wird, dass das immer mitläuft, dass man quasi immer erklären kann oder auch Lust machen kann auf das, was jetzt gerade passiert. Und jetzt mal, meine ich jetzt nicht böse, aber nicht in so einem professoralen Sinne, dass man jetzt sagt, hier passiert jetzt das, das heißt so, und dann passiert das, das heißt so. Und wenn du das nicht weißt, hast du von Musik keine Ahnung. Sondern dass man runtergeht auf die ganz elementaren Bedürfnisse. Ne? Also was macht es mit mir, nimmt mich das mit, verändert mich das in irgendeiner Weise. Und das ist ja spannend. Das finden wir in allen Kulturen der Welt, dieses Bedürfnis. Das finden wir auch bei uns. Und was ich aber erlebe zum Beispiel auch in der Vergangenheit sehr intensiv vor allem auch immer mitbekommen habe, ist, dass es so eine Abwehrhaltung bestimmter gesellschaftlicher Gruppierungen gibt gegen eine bestimmte Art von Musik. Und das hat mit den Institutionen zu tun, die diese Musik vertreten, weil die sich sehr lange rausgezogen haben aus der gesellschaftlichen Breite und weil sie so eine Art Elite versucht haben zu stilisieren. Und ich glaube, das sind Zeiten, an die wir nicht mehr so gut anknüpfen können, weil es auch einfach dafür nicht mehr Leute gibt, die das gutieren. Also wir müssen schauen, dass wir wieder runterkommen. Exzellenz ist wichtig, dass jemand sein Instrument überdurchschnittlich, ja, und besonders toll beherrscht, ist sehr, sehr wichtig, weil auch diese, auch das hat eine unheimliche Sogwirkung, wenn das jemand kann. Aber wir müssen immer dabei bedenken, dass Musik ja eine Relevanz in der Breite der Gesellschaft haben muss, damit wir weiter existieren können. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen, also auch gerade das Musizieren im Verein. Für mich war das damals auch wichtig. Also ich spiele heute Blasinstrument nur noch zum Spaß, aber für mich war das ein wichtiger Moment, wie ich da hingekommen bin. Das ist natürlich ein sozialer Kit auch, den wir da haben. Das heißt, also wir bringen Menschen zusammen, die sich vielleicht nicht unbedingt treffen würden. Da müssen wir jetzt nicht über den Dorfmusikverein reden, weil die kennen sich sowieso alle. Nein, es gibt ja auch Konstellationen, wo man sich einfach zusammenfindet und vorher niemals zusammengefunden hätte. Und das ist ganz wichtig und es motiviert einfach auch dran zu bleiben und sich mit dem Thema Musik noch weiter zu beschäftigen, auch wenn es mal vielleicht vom Instrument her oder von der Gesundheit her nicht so doll ist, aber weil man einfach dieses soziale Umfeld hat, das man dann nicht mehr missen möchte. Und diese Dinge, glaube ich, die müssen wir noch viel mehr nach vorne bringen, dann haben wir eine gute Chance.
Es soll ja heute auch so ein bisschen über neue Kooperationen, die jetzt zwischen euch irgendwie stattfinden, geredet werden. Was bahnt sich da an? Was habt ihr euch da überlegt? Und vor allen Dingen, wer war der Initiator?
Also ich kann das vielleicht von unserer Seite mal sagen. Jetzt von den Berufsfachschulen in die Richtung, da hatten wir letztes Jahr ein erstes Austauschtreffen, wo es einfach mal darum ging, zu schauen, viel geht über die Information zueinander, einfach auch, was passiert dort, welche Klientel ist dort, wie kann man gegebenenfalls auch Übergänge schaffen von der einen Institution in die andere und einfach auch immer wieder bestimmte Zielgruppen, die vielleicht jetzt gerade an der falschen Institution erscheinen, weil sie einfach was anderes brauchen, dann auch entsprechend richtig weitervermitteln. Und das, man, auch da ist immer wieder, wir müssen uns da wirklich an der eigenen Nase fassen und ich persönlich auch, dass wir da den einmal aufgegriffenen Faden nicht gleich wieder fallen lassen oder dann abreißen lassen. Und jetzt in Richtung Andreas, der hatte dankenswerterweise die Initiative ergriffen, sich bei den Musikhochschulen zu melden und einfach mal eine Werbetour für den Nordbayerischen Musikbund durchgeführt. Und auch da ist es so, wir haben zunächst einmal uns ausgetauscht über aktuelle Projekte, über Anliegen. Auch die Websites, die zum Teil auch noch nicht bekannt waren, also auch da war es so, es war für mich wirklich viel Neues, was ich dann auf den Websites, auf den unterschiedlichen Unterseiten des Nordbayerischen Musikbunds gesehen habe und ich habe das dann auch weiter in die Lehrendenschaft getragen, denen da auch vielen das noch neu war. Bei den Studierenden, die wussten das schon zum Teil, weil sie da ja auch teilweise aus dem Blasmusikwesen kommen. Aber allein, wenn man dann mal schaut, was es da an vielfältigen Angeboten gibt, ist schon ein erster Schritt, dass man sich da gegenseitig immer wieder auf dem Laufenden hält und dass man eben auch sich daran erinnert, einen Schurfix und sei es nur einmal im Jahr, einfach ein fixes Treffen zu vereinbaren, dass man sich committet, lass uns immer im Herbst oder lass uns immer in der vorlesungsfreien Zeit im Februar, März einfach zusammensetzen und wieder einen Status quo erheben oder auch sowas wie eine Musikmesse als Anlass nehmen, ein Gremientreffen zu veranstalten, um immer wieder auf gemeinsame Anliegen mit gemeinsamen Aktivitäten eventuell dann auch reagieren zu können. Oder wenn es dann auch eben nur darum geht, immer wieder ein Update zu bekommen, was denn eigentlich alles passiert und was man als informationsweitergebende Institution dann einfach auch machen kann. Und optimal wäre es selbstverständlich dann auch noch, wenn immer wieder das eine oder andere künstlerische Projekt miteinander entstehen könnte. Also wir sind ja jetzt leider, muss ich sagen, selber bin ich Bläser, aber wir sind jetzt bei uns an der Hochschule jetzt nicht mit einer Bläserphilharmonie ausgestattet. Wir haben zwar sehr gute Blasinstrumente, Lehrende, aber wir haben jetzt keine, jetzt in irgendeiner Weise größeres Ensemble. Die Big Band läuft sehr gut, Symphonieorchester läuft sehr gut, aber wir haben eben jetzt nichts Bläserphilharmonisches, wie das vielleicht jetzt andere Hochschulen auch haben. Insofern wäre es ja auch wirklich mal spannend zu sagen, wer weiß, vielleicht ergibt sich sogar für die nächste Musikmesse auch die Möglichkeit, dass man mit einem oder anderen Blasmusikorchester was Gemeinsames macht. ja, in irgendeiner Weise von Seiten der Hochschule was Kammermusikalisches oder auch mit Solisten arbeiten und dann aber mit einem bläserphilharmonischen Programm letztendlich auch gemeinsam was auf die Bühne bringen, weil das hat auch immer noch den für mich sehr, sehr wichtigen Nebeneffekt, wenn wir gemeinsame Konzerte veranstalten, bringen wir auch unsere Stammpublika zusammen und schaffen es dann dadurch gegebenenfalls, dass Leute, die bis jetzt immer zu uns gekommen sind, dann halt auch zu den anderen gehen und umgekehrt, die vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen, also auch jetzt in der Berufsfachschule, wo da einfach auch immer ja wieder Konzerte stattfinden, wenn die nachher dann auch zur Hochschule kommen und umgekehrt oder eben auch bei den Blasorchestern.
Beziehungsweise von unserer Seite aus war so ein erstes Etappenziel gewesen, gemeinsam auf der Musikmesse aufzutreten. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Das hat mich selbst auch irrsinnig gefreut. Das erste Mal eigentlich, dass die vier Berufsfachschulen vor Ort waren, dass die Hochschulen für Musik, Nürnberg und auch dann Würzburg vertreten waren. Die Bundeswehr war vor Ort, die Instrumentenbauer waren vor Ort. Man hat miteinander gesprochen, man hat sich ausgetauscht. Ein unglaublicher Schritt nach vorne. Ich gebe dir, Rainer, recht, es müssen natürlich weitere Taten folgen, aber dieser Schritt war schon mal gut. Wir haben ja auch gleichzeitig eine Broschüre dann erstellt, Musikberufe, und die kommt unglaublich gut an. Wir zeigen also hier auf, welche Möglichkeiten für Jugendliche bestehen, in Musikberufe zu gehen. Also jetzt nicht nur die klassische Ausbildung, künstlerisches Studium, sondern ganz breit gefächert. Und wir stehen da auch schon in der Vorbereitung für eine zweite Auflage, dass wir noch viel mehr Berufe mit reinbringen wollen. Und das Interesse ist mittlerweile sehr groß. Und das zeigt eigentlich ein Stück weit auch die Notwendigkeit, dass wir das machen müssen und dass hier unglaublich viele Chancen auch für die Zukunft drin liegen, weil nur gemeinsam schaffen wir die Herausforderungen auch in den nächsten Jahren. Und das gibt uns auch vielleicht ein Stück weit die Chance, wenn wir gemeinsam auftreten, ich sag's mal bewusst, so ein Blödsinn, was jetzt gerade in den Grundschulen passiert, gemeinsam auch vielleicht zu verhindern. Derzeit ist jeder für sich allein unterwegs, versucht seine Kontakte auszuspielen. Da sind wir natürlich auch dabei, im Bereich der Blasmusikszene dagegen zu wettern, dass das ein völliger Unbug ist, was da passiert, den Musikunterricht zu reduzieren. Wenn wir gemeinsam auftreten, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Und das gemeinsame Auftreten fängt in der Laienmusik an bis zum Profi. Und da sehe ich unglaubliche Chancen, wenn wir das konsequent weiterführen.
Warum wurde es in den letzten Jahren vielleicht verpasst, da gemeinsam stärker aufzutreten? Weil durch Corona hat sich ja jetzt auch Lobby ist schon zu viel, aber die freie Künstler schließen sich zusammen mit Pro Musik. Da ist jetzt auch langsam so ein Umdenken gekommen. Warum haben es Hochschulen, Berufsfachschulen und Verbände verpasst, sich da mal früher zusammenzusetzen? Weil im Endeffekt will ja jeder das Gleiche.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine vollumfängliche Antwort weiß. Aber für mich ist zumindest, als ich 2010 an der Hochschule begonnen hatte in Nürnberg, da war schon auch immer wieder noch so ein Inselstatus erkennbar, dass man einfach gesagt hat, wir sind eine Musikhochschule, wir bilden für die Profiorchester aus. Im Jazzbereich haben wir eine ganz andere irgendwie Umgehensweise. Das waren zwei verschiedene Welten. Und ich glaube einfach, wir sind eine relativ junge Hochschule, staatliche Hochschule seit 2008, hat dann einfach durch die verschiedenen Hochschulleitungen ein erstens Annähern der unterschiedlichen Fachbereiche innerhalb der Hochschule begonnen, dann auch der intensivere Austausch mit den Musikschulen und letzten Endes auch, glaube ich, schon dieses sich bewusst werden, dass dieser elitäre Bereich jetzt der Exzellenzausbildung und der Profiorchester kein Selbstläufer mehr ist, sondern dass man auch für seine eigene Studierendenschaft und für die Bewerberinnen und Bewerber ich meine, 24 Musikhochschulen in Deutschland, das ist schon eine Zahl. Da gibt es auch eine Konkurrenzsituation. Ich glaube, das hat dann einfach irgendwann mal damit begonnen. Warum haben auch viele Hochschulen dann angefangen, ihre eigenen Pre-Colleges einzurichten? Das ist nicht, weil man glaubt, also ich hoffe, ich werde da jetzt dann nicht von anderen Kollegen in Deutschland gelyncht, aber ich glaube nicht, dass das aus dem eigenen gesellschaftlichen Auftrag heraus entstanden ist, sondern hauptsächlich aus einem Eigeninteresse, dass man halt wieder guten Nachwuchs für die eigenen Studiengänge schafft. Und ich komme, wie gesagt, aus einem Bereich, wo das ja, man wird ja da nicht in den Exzellenzbereich gesehen, wobei ich eine exzellente künstlerisch-pädagogische Ausbildung auf dem gleichen Niveau verstehe als jetzt eine exzellente künstlerische Ausbildung. Es braucht halt vielleicht sogar noch mehr Kompetenzen, um eben wirklich pädagogisch so fundiert arbeiten zu können, dass man auch denjenigen, die es nicht von Natur aus schon im Talent und im Körper und in den Lippen und in den Fingern haben, sondern dass man auch denen, die sich vielleicht ein bisschen schwerer tut, helfen kann. Und ich glaube, dass da einfach jetzt ein Umdenken stattfindet, weil es auch schon Jahre gibt. Ich meine, ich habe vorhin gesagt, wir sind derzeit gut gebucht und haben eine hohe Nachfrage für Studienplätze. Das kann auch wieder zurückgehen. Also muss ich auch jetzt Andreas und Elmar recht geben, das bis jetzt noch nicht so bedacht, dass die Corona-Abgänge ja erst kommen und man da dann erst schauen muss, was da dann passiert. Aber es gab auch schon Jahre, da war kein Corona in der Nähe und trotzdem waren die Nachfrage nicht so hoch, weil halt die Musikhochschulen mehr und mehr einfach in Konkurrenz zueinander stehen. Und ehrlich gesagt, ich es auch als unseren Auftrag verstehe, eine gute, ausgewogene Zahl an nationalen Studierenden und internationalen Studierenden zu haben, in allen Fachbereichen. Und da sind wir, glaube ich, gerade bei den KPA-Studiengängen halt auch echt in der Pflicht, uns regional einfach auch um unseren Nachwuchs zu kümmern. Ohne missen zu wollen, dass wir kulturell vielfältige und international ausgerichtete Institutionen sind, die einfach einen ganz großen Facettenreichtum. Wir haben ja über 40% trotzdem auch internationale Studierende aus 40 Ländern. Und das wertet unsere Hochschule total auf. Und gleichzeitig aber ist es auch so, dass wir diesen gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen, dass wir uns auch um die regionale Ausbildung kümmern.
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so gewesen, dass die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit vielleicht gar nicht so gesehen worden ist, weil jeder genug mit sich zu tun hatte. Und jetzt diese Corona-Zeit so eine Art Katalysator war, wo man gesehen hat, auch die Politik hat überhaupt nicht auf dem Schirm, was das eigentlich heißt, Künstler zu sein. Diese Vorstellungen, die da am Anfang unterwegs waren, zu sagen, ja, jetzt stellen wir die für 3 Jahre in den Schrank und dann holen wir sie wieder raus und dann ist die Kulturszene wieder da, wo wir sie ausgeschaltet haben, sozusagen. Ne? Das war tatsächlich etwas, was so verbreitet war, dass es ganz viele Leute in Schock versetzt hat, gesagt hat, wir müssen was tun, weil da ist was ganz Grundsätzliches nicht verstanden worden. Wie viele Jahre und Jahrzehnte das braucht, um eine Szene aufzubauen oder um auch nur einen einzelnen Musiker oder eine einzelne Musikerin aufzubauen, dahin, dass sie wirklich professionell arbeiten kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt gewesen. Und das Zweite ist natürlich schon auch, wir schauen als unterschiedliche Institutionen schon auch ein bisschen auf unsere Klientel, auf unsere speziellen Voraussetzungen. Und da ist zum Beispiel eine Berufsfachschule für Musik doch was anderes als eine Hochschule. Die Exzellenzförderung haben wir nicht auf dem Thema stehen, sondern wir haben bei uns die Breitenarbeit stehen, wir haben bei uns den Zugang zum professionellen Musizieren ohne Abitur. Ne? Also eben gerade die Leute zu suchen, die nicht ohne weiteres in eine Hochschulkarriere kommen. Das ist für uns eigentlich der Auftrag und deswegen denke ich auch, dass das eine gute Daseinsberechtigung hat. Natürlich gibt es da Übergabepunkte. Wir freuen uns über jeden, der später an eine Hochschule geht und dort einen Weg macht. Aber letztlich sind es ja auch Dinge, die sich gegenseitig ergänzen. Auch der Nordbayerische Musikbund ist ja jetzt mal zunächst mal eine Institution, die sich um das aktive Musizieren kümmert, also nicht um die akademischen Themen, die da vielleicht mit zusammenhängen, sondern einfach das Organisieren von Musik auf der Basisebene. Und da haben wir leider in Deutschland so ein bisschen eine Tradition, darauf runterzugucken. Ne? Das sind ja nur die Amateure. Aber was heißt denn Amateur? Das sind Leute, die es gerne machen. Und letztendlich ist es ja das, worum es beim Musikmachen für den Einzelnen auch geht. Ne? Und wenn ich das mal überlege, ich würde diese Sichtweise in eine Schule tragen, in ein Gymnasium. Ne? Da würde ich ja auch nicht sagen, die Schüler, ach, das sind alles Amateure. Ne? Deswegen brauche ich die Lehrer ja nicht bezahlen. Ne? Weil ist ja, die können ja nichts. Man hätte mal einen Beruf gelernt. Ne? Und also das ist etwas, was wir natürlich wirklich aus einem anderen Blickwinkel mal sehen müssen. Wir arbeiten immer mit Leuten, wo es ein gewisses Fähigkeitengefälle gibt. Also es gibt jemand, der leitet was an und es gibt jemand, der macht mit. Ne? Und das heißt, das ist eine Situation, die wir in der Musik immer haben. Und dass sich das annähert und dass das voneinander lernen kann und dass auch die Institutionen voneinander lernen können, ich glaube, das ist ein guter Gedanke, der sich vielleicht jetzt so entzündet hat an dieser Schock-Erfahrung der Corona-Zeit, und den sollten wir unbedingt in die Zukunft mitnehmen.
Vielleicht hier noch ergänzend, Kooperationen zwischen den Institutionen, die gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Also gerade die Berufshochschule für Musik in Bad Königshofen ist ja auch eng mit dem Nordbayerischen Musikbund schon seit Jahrzehnten einfach durch die Person Ernst Österreicher verbunden. Und das war letztendlich auch ein Garant für uns als Verband, uns weiterzuentwickeln. Also unsere Dirigentenausbildung wurde natürlich auch maßgeblich vom Ernst Österreicher entwickelt, modifiziert über die Dirigierakademie. Die hat wirklich einen sehr guten Stand, mitunter die beste Dirigentenausbildung in Deutschland im Laienbereich, kann man, denke ich, schon so sagen. Das ist sein Verdienst. Und er ist auch im Moment Professor an der Hochschule für Musik in Würzburg für die Blasorchesterleitung. Die Stelle wird gerade ausgeschrieben und auch hier ist unser Wunsch, das haben wir auch schon deutlich gegenüber der Hochschule für Musik in Würzburg artikuliert, dass es unser Bestreben ist, hier ganz eng zusammenzuarbeiten, weil wir letztendlich diese Stelle auch als Chance für die Region sehen. Wir haben auch deutlich gesagt, dass wir letztendlich nicht eine Blasorchesterleitung sehen wollen, die ja auf höchstem künstlerischen Niveau arbeitet und letztendlich die Basis komplett vergisst. Das macht keinen Sinn. Und ich hoffe, dass die Besetzung der Stelle uns dann auch in dem Bereich nochmal einen enormen Schub nach vorne geben wird und der ganzen Szene letztendlich.
Ihr habt ja schon so ein paar Sachen angesprochen, auch du, Rainer, dass dieses Konkurrenzdenken innerhalb der Hochschulen mal also gegeneinander aufhören sollte. Das hat sich, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber zu meiner Zeit schon darin gezeigt, dass München und Würzburg die gleichen Tage zur Aufnahmeprüfung hatten. Was sich auch jeder damals schon gefragt hat, warum, halt klar, um sich zu entscheiden, aber jeder weiß, dass die Chancen natürlich größer wären, auch für den Musiker an sich, wenn er es zweimal probieren kann, natürlich. Aber welche Strukturen oder Denkmuster wünscht ihr euch, dass er aufbrechen oder dass sich ändert?
Also, du hast jetzt gerade das Konkurrenzdenken der Musikhochschulen nochmal explizit genannt. Ich glaube, da haben wir schon noch einen Weg vor uns. Ich meine, dass es jetzt sich überschneidende Eignungsprüfungstermine gibt, das ist manchmal sogar ein bisschen trivialer, als dass man da jetzt absichtlich schaut, dass die Termine genau zusammenfallen, damit sich die BewerberInnen dann entscheiden müssen, sondern das liegt einfach an mangelnder Absprache. Das haben wir jetzt mittlerweile schon gelernt, dass sich Würzburg und Nürnberg zum Beispiel sehr gut abstimmen, dass da keine Überlagerungen kommen, denn unabhängig davon, dass ich das absolut sinnvoll und wichtig finde, dass sich Musikinteressierte einfach auch an mehreren Hochschulen bewerben können. Denn es gibt schließlich Hochschulen, zu denen passt man besser und zu einer anderen vielleicht weniger. Oder auch, ist ja immer auch ein individuelles Personenproblem, dass man ja in eine bestimmte Klasse vielleicht will, zu einer bestimmten Person. Also das sollte man uns schleunigst vollständig abgewöhnen und gleichzeitig darüber hinaus sogar noch mehr vielleicht auch an dem arbeiten, was die Hochschulen gemeinsam an Projekten machen können. Also wir haben jetzt im Hochschulvertrag für die bayerischen Kunsthochschulen oder Musikhochschulen insbesondere auch gemeinsame Projekte, festgeschrieben. Da sind wir gerade mit den Stellenbesetzungen beschäftigt, wie zum Beispiel Themenschwerpunkte Musik und Gesundheit, beziehungsweise auch innovative Lehre, die wir einfach auch aufgrund unserer Kleinheit in den Institutionen viel besser gemeinsam gestalten können und nicht alles doppelt und dreifach anbieten, was dann vielleicht wieder für einen zu kleinen Teilnehmendenkreis erst recht wieder gerichtet ist, sondern dass man einfach sagt, die eine Hochschule konzentriert sich auf das, die andere auf das und die anderen nutzen dann dieses Angebot dann mit. Kommt automatisch auch zu einer besseren Vernetzung, kommt auch zu Team-Teaching-Strukturen hochschulübergreifend und einfach einem größeren Erfahrungsaustausch, sodass man mehr und mehr eben diesen gesellschaftlichen Auftrag nicht als Konkurrenz zueinander, sondern als Team miteinander versteht. Und so verstehe ich jetzt beispielsweise auch meine Tätigkeit in der Kunsthochschule Bayern, in dem Verbund, der ja politisch agiert auf Höhe von Universität Bayern und Hochschule Bayern, dass wir da einfach jetzt auch das gut ertragen können, wenn vielleicht die eine Hochschule mal an dem einen Fach ein bisschen weniger Nachfrage hat und dafür eine andere mehr, dann kann man vielleicht trotzdem Synergien schaffen, wie die Kompetenz von der Hochschule in dem einen Fachbereich trotzdem auch noch mit der anderen Hochschule kooperieren kann, um da auch Studierendenaustausch und sonstige Formate zu ermöglichen. Denn es bleiben ja jetzt auch nicht alle Nürnberger Absolventinnen im Umraum Nürnberg, sondern die gehen ja dann auch wieder auf ganz Bayern oder auf den ganzen auf ganz Deutschland hinaus. Warum soll man dann nicht in der Ausbildung das auch schon so machen?
Elmar, welche Denkmuster sollten sich ändern, deiner Meinung nach? Oder Strukturen?
Bei wem denn? Also bei uns sicher von den Institutionen aus gesehen. Genau das, dass wir eben sagen, was Rainer eben gerade angesprochen hat, dass wir sehen, was wir besonders gut können, dass wir aber auch sehen, was die anderen besonders gut können und dass wir uns damit ergänzen können. Es geht nicht darum, dass wir das Gefühl haben, einer nimmt jemandem was weg, sondern wir ergänzen uns gegenseitig, denn wir haben auch einen gemeinsamen Auftrag. Und dieser gemeinsame Auftrag ist nicht, unsere eigene Institution zu füllen und damit besonders hell zu glänzen, sondern der Auftrag ist ein gemeinsamer, nämlich für die Kulturlandschaft in Deutschland und in Europa und in der Welt zu sorgen und uns darum zu kümmern, dass es Musik als Konzept, nicht nur als etwas, was man sich anhört, sondern als Konzept des Machens weiterhin gibt. Ich sage immer, Musik ist ja eine Kunst, die man nur im Moment erleben kann. Und das, was wir eigentlich als Kultur weitergeben, ist ja nicht die Musik selber, sondern wie man sie macht. Und das heißt, oder die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen, auch wie man sie rezipieren kann, wie man mit ihr umgehen kann. Eine Aufnahme ist nicht das Traditions- oder das Kulturgut, das wir weitergeben können, sondern wir müssen weitergeben, wie man mit Musik umgeht, welche Bedeutung es in einer Gesellschaft hat. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag. Deswegen denke ich mal, kommen wir uns da auch nicht in die Quere, wenn jeder seinen Teil dazu leisten kann. Also das wäre die Denkstruktur, die ich mir wünschen würde auf unserer Seite. Und auf der Seite der Politik würde ich mir wünschen, dass man gelegentlich sich mal die Zeit nimmt, genauer hinzuschauen. Was passiert da eigentlich wirklich? Was machen die Leute da wirklich? Das sind nicht einfach nur Leute, die schnell Klavier spielen und schnell Gitarre spielen gelernt haben, sondern die auch über das nachdenken, was sie tun und auch sich ihrer Verantwortung sehr bewusst sind. Ich denke, das wäre etwas, was wir auch gut brauchen können. Und dann käme es vielleicht auch nicht so zu solchen Schnellschüssen, wie wir es jetzt in der Grundschule gesehen haben.
Ihr habt vorhin so ein bisschen schon drüber gesprochen, dass es für euch wichtig ist, sich zumindest mal einen festen Termin im Jahr zu haben, sich auszutauschen, quasi so ein Gremium, so ein Gremientreffen einzuführen. Wen hättet ihr gern noch dabei? Also es sind ja sicherlich noch Verbände, Institutionen da, die vielleicht noch nicht ganz an Bord sind.
Also ich denke von meiner Seite auf jeden Fall Musikschulvertretung wäre wichtig, dass dabei ist. Man muss auch immer bedenken, dass wenn jetzt, also wir beispielsweise als HFM Nürnberg dabei sind, dass das noch nicht automatisch dann heißt, dass ich da für alle anderen Musikhochschulen sprechen darf. Das heißt, es müsste in einer Gesprächsrunde, damit sie nicht zu groß wird, eine Delegiertenfunktion für die Hochschulen geben, für die Berufsfachschulen, für jetzt eben auch alle Beteiligten aus dem Nordbayerischen Musikbund, aus den Musikschulen. Aber danach müsste auch sichergestellt werden, dass eine Art Berichtswesen also Weitertragen der Informationen, der gemeinsamen Ideen in die Partnerinstitutionen dann auch noch erfolgt. Man wird es sicher nicht schaffen, dass alle Hochschulen und alle Berufsfachschulen, alle Musikschulen und so weiter an einen Tisch kommen. Aber ich glaube, man müsste diese Gespräche eben gut koordinieren, gut vorbereiten, gut nachbereiten insbesondere. Mhm. Und dann auch, also vielleicht jetzt noch dazu, Menschen wie dich, die das Ganze dann eben auch über einen Podcast weiterverbreiten, die dann da auch nochmal eine ganz neue Hörerschaft dazu bringen und damit dann letztendlich auch wieder Feedback generieren und Feedforward.
Mhm. Andreas, wie ist das? Sind andere Verbände auch schon da mit an Bord oder seid ihr jetzt die Federführenden?
Also ich sage mal so, wir sind ein Stück weit die Vorreiter. Mhm. Und ich hoffe, dass das dann auch in andere Verbände dann noch sich niederschlägt. Ich gehe mal fest davon aus, dass das auch der Fall sein wird. Aber ja, was er nicht ist, kann er noch werden.
Auf jeden Fall. Ihr habt vorhin noch so ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr jetzt auch eine Broschüre und so habt. Welche Rolle spielt, auch wenn wir jetzt Richtung Jugendliche und so gehen, mittlerweile Social Media, um da die Blasmusik oder die Musik generell auch von Hochschulseite, Verbandsseite an den Mann zu bringen?
Also für uns ist es der Schlüssel letztendlich Social Media. Die Broschüre gibt es tatsächlich noch ganz klassisch in Papierform, mhm. wohl wissend, dass das den Jugendlichen so mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Aber letztendlich ist sie auch notwendig, dass es sowas in gedruckter Form gibt. Wir publizieren letztendlich die einzelnen Teile dieser Broschüre immer wieder über einzelne Social-Media-Kampagnen. Erst vor 2-3 Tagen war auch die Hochschule für Nürnberg als Post dabei. Und ja, es ist unabdingbar letztendlich, diese Kanäle zu nutzen. Und wir merken es immer wieder, wenn bestimmte Posts zu bestimmten Themen rausgehen, dass letztendlich eine sehr zeitnahe Rückmeldung in welcher Form auch immer kommt. Sei es auch zum Beispiel durch Lehrgangsanmeldungen. Das kann man tatsächlich richtig nachvollziehen. Wir bewerben einen Lehrgang und innerhalb kürzester Zeit steigen die Anmeldezahlen rasant nach oben. Und das ist auch ein Grund, warum unsere Lehrgänge in der Regel gut ausgebucht sind. Also wir sagen kaum Lehrgänge ab und wir haben ein unglaublich breit aufgestelltes Klientel. Selbst in Corona-Zeiten hatten wir die höchsten Anmeldezahlen ever. Die hatten wir noch nie, haben sie auch nachher nicht mehr erreicht. Aber letztendlich, ja, man muss mit der Zeit gehen und das ist sicherlich ein Schlüssel für die Zukunft.
Mhm. Wie ist das so an Berufsfachschule und Hochschule, Elmar?
Berufsfachschule, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir ja tatsächlich eine Schule sind. Mhm. Und die Schulen unterliegen doch einem recht strengen Regime, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und deswegen ist es mit Social Media manchmal nicht so ganz einfach. Aber grundsätzlich ist es was wir natürlich auch angehen. Die Frage ist, finde ich, immer dabei, was möchte man damit erreichen? Kommuniziert genau. man in eine bestehende Gruppe hinein? Also sozusagen ist es einfach nur Kontaktaufnahme mit seiner Blase, die man schon hat, die man da jetzt pflegt? Oder will man das benutzen, um einfach die Kreise zu erweitern? Wenn man es jetzt für den letzteren Fall sieht, dann ist da halt oft leider die diversen Algorithmen davor, die eigentlich verhindern, dass man aus dieser Blase rauskommt. Also das wird jetzt niemanden erreichen, der jetzt nicht nach Blasmusik oder nach Berufsfachschule für Musik sucht. Also das, insofern ist das mal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber tatsächlich ist es die Kommunikationsform des 21. Jahrhunderts, da kann man nicht dran vorbei. Also das ist letztendlich das, wie sich Leute mittlerweile untereinander austauschen. Was für uns tatsächlich jetzt, muss ich mal sagen, vielleicht im Unterschied zu einer Hochschule oder auch zum Nordbayerischen Musikbund ein Problem ist, immer wenn man Social Media wirklich vernünftig betreiben will, dann braucht man dafür sehr viel Zeit. Und dann braucht man Leute, die da auch dranbleiben und die auch schnell antworten und die da auch wirklich nicht lange Zeit vergehen lassen, weil das ist ein schnelles Medium. Und da haben wir tatsächlich als Schulen das Problem, dass wir die Ressourcen dafür nicht haben. Also wir bräuchten eigentlich jemanden, der den ganzen Tag nichts anderes macht. Das kriegen wir leider nicht hin momentan.
Also, ich meine, wir sind jetzt zwar vielleicht ein bisschen mit mehr Freiheiten ausgestattet, aber jetzt der letzte Aspekt, dass es dafür dann eben immer auch Personen braucht, die das betreiben, die das beleben und eben auch mit Material speisen, dieses haben wir auch. Ich bin immer, wenn Politiker zu uns zu Gast kommen, erstaunt, wie viel die investieren dahingehend, dass sie sofort dann noch ein Selfie mit den Beteiligten machen, weil das sofort dann auch auf Instagram und sonstigen Kanälen gepostet wird. Das lernen wir gerade, sage ich ganz offen. Also wir haben auf Instagram jetzt mehr und mehr einfach auch Posts von unseren zentralen Veranstaltungen. Facebook ist irgendwie schon fast wieder ein bisschen out of date, wird nicht mehr so intensiv betrieben. Wir hatten jetzt einige Jahre eine völlig überaltete Website, die ist jetzt bei uns seit einem guten Jahr online, mit der wir ganz gute Erfahrungen machen, weil wir da jetzt auch Newsletter, automatische Newsletter verknüpft haben, um somit intern und extern verschiedene Interessiertengruppen anzusprechen. Aber beispielsweise haben wir einen quasi kaum bis zur Peinlichkeit nicht existierenden YouTube-Kanal. Ich sage das jetzt mal so in die offene Runde hinein, dass da wir auch echt noch Baustellen haben, das finde ich persönlich, eine Hochschule unseres Formats einfach auch einen ordentlichen YouTube-Kanal haben müsste, wo immer wieder Posts kommen, wo Mitschnitte, Teile, Ausschnitte von Konzerten und von Performances, deren Zahl wir ja wirklich sehr, sehr viele und aus meiner Sicht auch wirklich sehr gute haben. Wir tun uns einfach noch ein bisschen schwer, mit dem in die Öffentlichkeit zu treten. Einerseits aus Personalgründen und andererseits, weil halt nicht jeder, der vielleicht selber gut auf der Bühne ist, auch hinter der Kamera dann die gleichen Qualitäten hat und wir dafür letztendlich wiederum Expertise von außen brauchen, die wir uns entweder nicht leisten können oder die wir halt erst mühsam uns auch suchen müssen, wie wir, also die das dann auch in einer, so wie Elmar gerade gesagt hat, in einer Regelmäßigkeit betreut, die dann auch ordentlich ist. Denn es gibt nichts Peinlicheres, als jedes halbe Jahr einfach mal einen Post zu bringen. Dann braucht man gleich gar keinen Kanal.
Ja. Ja. Wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, was überwiegt, Hoffnung oder Angst? Elmar.
Ich glaube, kein Mensch entscheidet sich für den Lebensweg Musiker oder Musikerin, wenn er nicht von der Hoffnung getrieben ist. Ich glaube, das zu fragen, die Leute, die hier sitzen, das, glaube ich, macht keinen Sinn. Ich glaube, wir sind insgesamt als Berufsstand sind wir Optimisten. Und so geht es mir tatsächlich auch. Also ich glaube, dass da ganz viele Chancen drinstecken in der Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten sind, Relevanz zu schaffen, von dem, was wir tun, auch Wahrnehmung zu schaffen. Und wir müssen uns einfach tatsächlich überlegen, wie das am besten geht. Wir müssen vielleicht auch nicht jeden Irrweg gehen, bloß weil es alle machen, muss man vielleicht auch mal sagen.
Was wäre so ein Irrweg?
Naja,
das klingt so, wie wenn du auf was speziell
anfängst. Nee, das meine ich. Ich meine tatsächlich, also es gibt jetzt, man sieht ja das eine oder andere so ein bisschen an Aktionismus tatsächlich auch. Ne? Weil man, der eine oder andere hat ein bisschen Panik, was soll das uns werden und so. Und deswegen meine ich so ein Format jetzt, dass man sich austauscht miteinander und dass man sich überlegt, was kann die eigene Rolle sein. Das ist, glaube ich, viel sinnvoller, bevor man jetzt einfach irgendwie irgendwas tut. Ich glaube, da sind wir alle auf einem guten Weg. Also ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe Hoffnung und ich bin Optimist, was das angeht.
Also ja. Ich hänge mich da gleich dran. Ich habe nicht nur Hoffnung, sondern auch echt Zuversicht. Bin da sehr guter Dinge und ich finde jetzt auch eben Veranstaltungen wie die Musikmesse auch als eine große Möglichkeit, die wir, finde ich, jetzt beim ersten und jetzt vor allem beim zweiten Durchgang schon sehr, sehr gut genützt haben. Und wo ich jetzt auch gerade in Gesprächen bin mit den Veranstaltern, es wird ja definitiv nächstes Jahr wieder eine Musikmesse geben. Termin ist gerade in Abstimmung. Und auch da will man aus den jetzt wieder gemachten Erfahrungen auch noch mehr rausholen. Und ansonsten finde ich auch, dass bei uns an der Hochschule eine sehr, sehr zukunftsgerichtete und positive Stimmung besteht. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, ob wir mehr mit Ruhe und Sorgfalt oder mit mehr Experimentiermut und einfach auch Vielfalt parallel arbeiten sollten. Denn das eine hat natürlich den Vorteil, dass gut bedachte Strukturen vielleicht einfach auch eine nachhaltige und lange Wirkung haben. Und gleichzeitig finde ich aber auch ruhig den Mut zu Fehlern oder zum Scheitern einfach auch mal haben, dass man sagt, jetzt überlegen wir mal nicht so lange, jetzt machen wir einfach. Denn es gibt ja da so einen Versuch, habe ich jetzt vor kurzem wieder, bin ich da drüber gestolpert, da hat ein Professor an seine Studierenden in zwei Gruppen geteilt, eine Aufgabe gegeben. Der einen Gruppe hat er gesagt, macht das eine perfekte Foto. Mhm. Und der anderen Gruppe hat er gesagt, macht so viele Fotos, wie ihr könnt. Und wo war der beste Output? Bei denen, die so viel wie möglich gemacht haben, weil da einfach eine viel höhere Versuchszahl entstanden ist und man halt auch schlechte Fotos dabei hatte, aber auch sehr gute. Und bei denen, wo zu viel nachgedacht wurde, da entstand halt dann so ein Mittelmaß, wo man gesagt hat, ja, das ist ganz okay, aber es ist sicher nicht das beste Foto, weil durch Zufälle, durch Begegnungen, durch einfach mal Versuch und Irrtum entstehen vielleicht Dinge, auf die wir durchs Nachdenken nicht kommen. Und insofern bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir mit interessanten Ideen viel Gutes und manchmal vielleicht weniger Gutes auf den Weg bringen werden und dann halt mit den richtigen Entscheidungen die guten Sachen unterstützen und weiter ausbauen und die schlechten Sachen als eine auch willkommene und wichtige Erfahrung auch einfach mal so stehen lassen können.
Von meiner Seite aus natürlich, Hoffnung steht ganz oben. Ich selbst bin immer ein Freund von agieren, statt immer nur zu reagieren auf irgendwelche Ereignisse. Und agieren heißt aber auch für mich, für unseren Verband, auch zu gestalten, die Möglichkeit haben, neue Dinge zu gestalten, neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, aber auch Fehler zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn mal was nicht funktioniert, Gottes Willen, dann funktioniert es halt nicht. Dann hat man die Erfahrung zumindest gemacht. Und ich denke, aus vielen Ideen, die man dann probiert, entsteht wieder viel Gutes. Es ist ein neuer Wind, der weht. Und gerade unsere Blasmusik ist natürlich immer so ein bisschen behaftet mit traditionell und immer das machen, was schon immer gemacht wurde. Und wir versuchen einfach da ein bisschen auszubrechen und uns da einfach sehr breit aufzustellen. Themen wie Inklusion, wie Seniorenarbeit sind bei uns fest verankert und das hat auch eine unglaubliche Breitenwirkung auch in der Politik. Wir sind bekannt, zumindest hier regional, was wir tun und das macht es letztendlich aus und das macht auch die Arbeit insgesamt interessant und das spornt auch an, einfach sich weiterzuentwickeln und nicht das zu verwalten, was da ist. Das wäre langweilig, glaube ich, auf die Dauer.
Okay, das sind drei schöne Statements, die würde ich einfach tatsächlich zum Schluss so stehen lassen, weil ich finde, das fasst so alles zusammen, was wir jetzt so besprochen haben. Vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da mal so ein bisschen Einblick zu geben, auch was ihr drüber denkt, wohin der Weg gehen sollte und könnte. Und ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Mich würde interessieren, wie findet ihr solche Einblicke in Verband Musikhochschulen, Berufsverschulen? Soll es das mehr geben? Denn ich muss sagen, ich bekomme jetzt durch den Podcast natürlich deutlich mehr mit, was gerade in solchen Verbänden, die mir natürlich noch näher sind, eigentlich stattfindet, welche Überlegungen da getätigt werden. Mich würde tatsächlich interessieren, ist das spannend für euch oder reicht euch eine Folge wie diese? Wenn ihr noch mehr Einblicke haben wollt, dann abonniert doch einfach meinen Newsletter. Den Link findet ihr in den Shownotes oder kommt noch zu Patreon und unterstützt diesen Podcast und mein kleines Team mit einem kleinen Beitrag. Ich möchte mich bei den Supportern Buffet Grandpoor und der Woodstock Academy bedanken, bei Leander Machern für den Schnitt und bei Dirk Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.